Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich mache lieber nicht mit bei der Fragerunde, welche Streicher hast du gespielt in der Kindheit, denn dann kann ich nicht mehr predigen, wir werden die nächste Woche nur noch darüber reden. Also da hatten meine Eltern das auch gar nicht so leicht mit mir, als ich noch ein kleiner Junge war. Hey, richtig schön, dass ihr alle da seid, richtig genial, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ich begrüße nochmal auch unseren Standort in Peine. Richtig schön, dass ihr da seid, auch nach dem aufregenden Morgen, den ihr schon hattet. Wir freuen uns riesig, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen als Ekklesia Mittelland. Spaß, unsere Atmosphäre. Ich musste direkt an eine Geschichte denken, als ich die Predigt vorbereitet habe, die ich als Kind mal gehört habe und nie vergessen konnte. Und zwar gab es da, wo ich geboren bin, in einem Dorf eine ältere Frau, die war ziemlich ärmlich. Die hat abgerissene Klamotten gehabt, die hat immer nur ganz einfaches, billiges Essen gegessen, das Brot von letzter Woche gekauft beim Bäcker. Die hatte ein Haus, das war überhaupt nicht renoviert, da fiel schon vieles in sich zusammen. Und die hat im Grunde sich und auch ja, den Menschen, die mit ihr verbunden waren, nie etwas gönnen können. Und alle dachten, das lag daran, dass sie einfach arm war. Da war einfach kein Geld da, die konnte einfach nichts machen. Die Überraschung kam dann, als sie starb und ihr Haus wurde auf- und ausgeräumt und man fand über 1 Million D-Mark damals in Bargeld überall, in den Bettlaken und den Schränken und hinter irgendwelchen geheimen Ecken. Wow! Und es ist mir so hängen geblieben, weil ich dachte, krass, da war jemand, der wirklich reich war. Ich meine, in D-Mark-Zeiten über 1 Million, das war richtig Kohle. Aber nichts davon ist in ihrem Alltag angekommen. Und nichts davon ist bei den Menschen angekommen, die sie geliebt hat. Weißt du, und heute wollen wir über Spaß als Atmosphäre auch in dieser Kirche und in unserem Leben als Christen reden. Darf man das überhaupt? Ist Spaß überhaupt was Christliches? Steht das überhaupt in der Bibel? Das sind ja alles so Fragen, auf die man kommen könnte. Aber weißt du, ich möchte so dieses Beispiel von der Frau nehmen und möchte sagen, was auf jeden Fall biblisch ist, ist Freude. Oder? Freude kommt ständig in der Bibel vor. Aber ich möchte diese Predigt gerne so zusammenfassen, indem ich sage, hey, Freude macht Spaß. Freude macht Spaß. Freude ist sicherlich mehr als Spaß, aber auf keinen Fall weniger. Das wäre ja seltsam. Schau mal, wir gehen zuerst mal rein, machen eine kleine Theologie der Freude. Weil Freude ein ganz zentrales Thema ist in der Bibel. Wir fangen an mit Römer 14, Vers 17. Da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede. Und jetzt kommt's und Freude im Heiligen Geist. Also kein Randthema ist Freude in der Bibel und ist Freude im Reich Gottes, sondern es ist eine der wirklich Grundsäulen, auf der das Reich Gottes aufgebaut ist. Finde ich fantastisch. Dann Philipper 4, Vers 4, einer unserer Lieblingsverse als Christen. Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und wieder sage ich es euch, freut euch. Und der Philipperbrief, der wurde geschrieben aus dem Gefängnis in Unsicherheit und unter Druck. Aber Freude hatte trotzdem Bestand und sollte Bestand haben. Dann noch einen Vers habe ich dir mitgebracht, Apostelgeschichte 13, 52. Da heißt es einfach, die Jünger, die Nachfolger von Jesus, die ersten Christen, wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. I love it. Ich liebe es. Schau mal, die haben direkt die Botschaft von Jesus da verbreitet und die haben erlebt, dass einige ihnen zugestimmt haben und viele sie abgelehnt haben. Aber das Resultat war, sie wurden erfüllt von Freude und vom Heiligen Geist. Hey, wir sind ja eine Kirche, wir lieben uns nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Wir glauben, der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes, der den Glauben in uns lebendig macht. Amen. Und deswegen lieben wir das. Aber sag mir nicht, du hast den Heiligen Geist, aber keine Freude, denn das ist irgendwie nicht biblisch. Wir dürfen beides haben. Der Heilige Geist kommt und er will Freude mitbringen. So christliche Freude ist also was ganz Wesentliches im Reich Gottes und gleichzeitig muss sie mehr sein als einfach nur gute Stimmung und Leichtigkeit, oder? Weil wir sagen und wir sehen hier auch in diesen Versen, Freude ist da trotz Leid, trotz Widerstand, trotz ganz schwieriger Umstände, aber trotzdem Freude. So, und jetzt ist meine These, wenn wir über Spaß reden, dass Freude ja irgendwo auch sichtbar werden muss. Es ist doch komisch, wenn wir als Christen davon reden, dass wir die gute Botschaft haben und dass Jesus uns Freude in unser Leben bringt, aber man spürt nichts davon, sieht nichts davon, die Leute um uns herum kriegen nichts davon mit. Und deswegen sage ich nochmal, nein, Freude macht Spaß. Und das ist auch mein erster Punkt. Freude macht Spaß. Guck mal, Freude ist manchmal so in christlichen Kreisen ein großes Wort. Wir sagen Freude im Heiligen Geist, Freude am Herrn. Wir sagen Freude durch die Botschaft an Jesus. Das klingt manchmal sehr abstrakt. Und deswegen will ich dir sagen, braucht es immer etwas, was Freude auch sichtbar und greifbar macht. Und ich glaube, da kommt Spaß ins Spiel. Spaß macht Freude greifbar. Lass es mich dir mit einem Bild sagen. Stell dir vor, dass du irgendwo Indiana Jones mäßig einen riesigen Schatz ausbuddelst, ja? Voll mit Goldmünzen. Und du weißt jetzt, ich habe ausgesorgt, ich kann mir jetzt alles kaufen, was ich möchte, sparen. Spannend, ne? Möchte man mal erleben. Ich buddel immer mal wieder rum in meinem Haus, aber ich habe nur Müll und verrostete Metallkübel oder irgendwas anderes gefunden. Ja, auch ein paar Knochen, die ein bisschen mir komisch vorgekommen sind, aber Experten haben mir gesagt, es sind keine Menschen, es sollen Tiere sein. Okay, aber ich habe noch keinen Schatz gefunden. Aber guck mal, der Schatz an sich ist eine Sache, aber irgendwo muss es auch möglich sein, in den Schatz reinzugreifen, eine Münze rauszuholen und sich ein Eis kaufen zu gehen, oder? Und das ist, glaube ich, so das Verhältnis von Freude und Spaß. Der Schatz ist die Freude, die wir durch Jesus haben. Aber Spaß ist auch die Münze, mit der wir unserer Freude Ausdruck verleihen können in unserem Alltag. Oder ich benutze noch mal ein anderes Bild. Freude ist das prall gefüllte Konto, das du hast oder vielleicht auch nicht hast. Ja, ich wünsche es dir, aber ich kann es dir auch nicht garantieren. Also Freude ist das prall gefüllte Konto, aber Spaß ist die Karte oder das Handy, mit der du bezahlen kannst. Und hast du das schon erlebt, dass zwar dein Konto gefüllt war, aber du hast irgendwo deine Karte verlegt, dein Handy vergessen und dann standest du vielleicht sogar an der Kasse im Supermarkt, der Einkaufswagen war schon voll und du konntest nicht bezahlen. Aber es lag nicht daran, dass kein Geld da war, es lag daran, dass keine Karte da war. Hat das jemand schon mal erlebt? Ich habe das schon mal gemacht, ja. Ich weiß, als Kind, da musste ich den Berg runterlaufen in Süddeutschland und dann im Löwenmarkt, so hieß der Supermarkt, musste ich einkaufen. Dann hatte ich eingekauft, alles hingepackt. Und dann hatte ich immer so eine Stofftasche dabei, mit der ich die Einkäufe nach Hause getragen habe. Und dann habe ich alles da hingelegt und die Frau hat alles da, ne, über den Barcode-Scanner gezogen. Und dann hat sie den Preis gesagt. Ich gucke in meine Tasche, wo der Geldbeutel drin sein sollte. War nichts drin. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin einfach direkt abgehauen, rausgelaufen, den Berg hoch und Mama, Hilfe! Ja, weil an sich war Geld zu Hause da, aber ich hatte es halt nicht mitgenommen. Und dann konnte ich auch nichts kaufen. Und ich glaube, so ist das mit dem Verhältnis Freude und Spaß. Weißt du, wir brauchen Freude, wir brauchen das prall gefüllte Konto unseres Glaubens, aber es braucht auch Momente, in denen diese Freude sichtbar wird, in der Spaß da ist, Vergnügen da ist, Lockerheit da ist, in der wir feiern. Wir brauchen diese Momente. Und wenn jetzt die Bibel sagt, Gottes Reich besteht aus Freude und wir Christen haben keinen Spaß in unseren Familien, kein Spaß in unseren Freundschaften, kein Spaß in unseren Kleingruppen, die wir hier unter der Woche machen, oder auch in unseren Gottesdiensten. Wir können nie lachen, wir können nie anders sein als verkrampft. Dann stimmt doch was nicht mit uns. Und dann schauen die Menschen auf uns und sagen zu Recht, also irgendwie ist das nicht so überzeugend, dass ihr jetzt die Freude für euch gepachtet habt. Nein, das Evangelium will unsere Freude auch ins Leben bringen. Aber wie ist das jetzt? Ich habe es eingangs kurz gesagt. Jemand könnte sagen, Mensch, aber Spaß steht doch nicht in der Bibel. Und ich bin so aufgewachsen, auch in der Kirche, in der ich groß geworden bin, dass man immer betont hat, ja, Freude hat mit Spaß eigentlich gar nichts zu tun. Spaß ist irgendwie das Niedere, das Triebhafte, das Blöde, das Flache, das Oberflächliche, aber Freude. Und dann hast du tatsächlich oft diese Momente gehabt, wo du zwar Freude scheinbar im Herzen irgendwo hattest, das war ja auch ganz wichtig, dass die Freude eigentlich war mehr im Herzen als irgendwo anders, Sehen durfte man die eigentlich nicht, ne? Und ich fand das immer so seltsam als Kind. Man hat immer von Freude gehört und man hat sie so selten gesehen. Man, Gott sei Dank war meine Familie anders, deswegen sind wir dann auch anders aufgewachsen, aber ich fand das seltsam. Aber dürfen wir mal kurz einen Moment darüber reden, wie es denn ist mit Sachen, die nicht in der Bibel stehen? Weil das ist ganz normal. Du musst ganz viele Entscheidungen als Christ treffen, für die du in der Bibel keine direkte Antwort findest. In der Bibel steht nicht, wie viel Netflix du schauen solltest. In der Bibel gibt es keine KI-Richtlinien für deinen Arbeitsplatz oder für dein persönliches Leben. In der Bibel, keine Ahnung, wird dir nicht gesagt, wie viel Geld du ausgeben kannst für das Auto, das du dir zulegst. Wird dir nicht gesagt und trotzdem müssen wir christliche Antworten finden. Ethische Themen unserer Zeit, wir Christen können Antworten darauf finden, auch wenn es keine direkten Bezugnahmen in der Heiligen Schrift gibt darauf. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und weißt du, das hat sogar schon in der Bibel angefangen. In 1. Korinther 7 spricht Paulus über Sex, über Ehe, über alles Mögliche. Und dann wirft er oder er beantwortet eine Frage, die die Christen in Korinth wohl damals hatten. Und zwar die Frage, wenn du jetzt ein Ehepaar hast und einer ist Christ und der andere nicht, soll der Christ eigentlich mit dem verheiratet bleiben oder soll er sich von ihm trennen? Und warum musste Paulus diese Frage beantworten? Weil Jesus es nicht gemacht hatte. Das war das Problem. Jesus hatte nichts dazu gesagt, weil das auch in dem jüdischen Umfeld, in dem Jesus sich bewegt hat, gar nicht wichtig war. Denn da warst du automatisch Teil des Bundesvolkes und hattest klare Vorstellungen von der Ehe, von Familie und so weiter. Aber hier war das jetzt nicht der Fall und die Leute haben die Frage gehabt, sag mal, kann ich überhaupt diesen Kompromiss eingehen? Weil gerade in Korinth, verstehst du, wenn dein Partner nicht Christ war, dann ist er zu heidnischen Gottesdiensten gegangen, hat komische Rituale durchgezogen da. Das war ganz normal. Da haben sich die Christen schon gefragt, hey, können wir das eigentlich machen oder ist das dann ansteckend für uns, dieser Unglaube von meinem nichtchristlichen Partner? Und Paulus, der nimmt diesen großen Wert, den Gott der Ehe zuweist und sagt, Freunde, das gilt auch für eine Ehe mit einem nichtchristlichen Partner. Gott ist die Ehe so wichtig. Gott ist derjenige, der sich hinter jede Ehe stellt, wenn sie erstmal geschlossen ist und sagt, hey, ich will der Dritte im Bunde sein und eine Ehe soll nicht geschieden werden. Und deswegen sagt Paulus, hey, wenn dein nichtgläubiger Partner trotz deines Glaubens mit dir verheiratet bleiben möchte, dann halte an dieser Ehe fest. Und damit hat er eine Frage beantwortet, die vorher eigentlich nicht beschrieben wurde in der Bibel oder von Jesus. Und so ist das auch mit verschiedenen anderen Themen. Schau mal, ich liebe ja zum Beispiel das, was die Zeugen Jehovas immer über Geburtstage sagen. Geburtstage können wir nicht feiern. Warum? Sie haben mindestens zwei Gründe. Einerseits sagen sie, in der Bibel werden zwei Geburtstage erwähnt und die werden ganz negativ beschrieben. Da passieren immer ganz blöde Sachen. Bei einem ist Johannes der Täufer geköpft worden. Das ist doch nichts, ja? Also können wir keine Geburtstage feiern. Und dann sagen sie außerdem, positiv gesehen, es steht nirgendwo drin, dass wir Geburtstag feiern sollen. Ja, aber es steht auch nicht drin, dass du Kaffee trinken sollst. Ne? Also das ist ein bisschen zu einfach. Und deswegen brauchen wir an dieser Stelle dann die großen Prinzipien Gottes und dürfen uns fragen, hey, ist Spaß eigentlich was Biblisches? Und ich will dir mal drei große Prinzipien Gottes nennen. Das erste ist die Schöpfung. Gott hat diese Schöpfung nun mal nicht hässlich gemacht. Er hat sie nun mal nicht so gemacht, dass es nur das Nötigste beinhaltet. Gott hat diese Schöpfung atemberaubend, kraftvoll, wunderschön und so großzügig gemacht. Absolut verschwenderisch. Und deswegen dürfen wir allein aus diesem Umstand auch ableiten, dass wir wirklich auch die Dinge genießen dürfen, die Gott geschaffen hat. Denn Gott sagt in seinem Wort, dass er sie für uns geschaffen hat, um uns auch zu beschenken. Also das ist mal ein großer Gedanke, den wir mit rübernehmen können. Der zweite große Gedanke, wieder in S, ist der Sabbat im Alten Testament. Dass es einen Tag in der Woche gibt, wo wir nicht nur nicht arbeiten sollen, wo wir eigentlich feiern sollen, wo wir eigentlich Begegnungen haben sollen mit Gott und Menschen, wo wir Dinge genießen dürfen, dass Arbeit nicht endlos ist, dass Kapital nicht alles ist, dass es nicht geht, Menschen einfach auszubeuten. Und das war nicht nur ein Tag für die Juden, sondern auch für alle, die für sie gearbeitet haben und die nicht zu diesem Volk gehört haben. Also auch darin dürfen wir erkennen, Gott steht auf Freude, Gott steht auf Genuss, sonst hätte er die Erde auch ganz anders machen können, dass du gerade so überlebt hättest, gerade genug Sauerstoff und so weiter und gerade genug, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Ekliges zu essen und zu trinken haben, was aber gut für uns ist, keine Ahnung, aber Gott hat es anders gemacht. Gott hat diese Erde so reichhaltig gemacht. So, dann ein drittes S, das ich noch mitnehmen möchte, ist der Sohn. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, um uns Menschen in Freude zu führen. Ist dir das eigentlich klar? Guck mal, es gibt so ein Gleichnis im Neuen Testament, ich habe schon letzte Woche drüber gesprochen, dass diese Rettungsmission von Gottes Sohn so gut beschreibt. Und das ist eigentlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn, ja? Wo Gott sich zeigt als derjenige, der Menschen retten möchte aus ihrer Verlorenheit, der Menschen auch wirklich in die Fülle führen möchte. Ich liebe dieses. Da ist dieser Sohn, er erklärt seinen Vater für tot, er haut ab, er bringt das ganze Vermögen durch. Er fährt sein ganzes Leben an die Wand, zerstört alles, was er hat, endet bei den Schweinen und kommt dann irgendwann nach Hause. Und der Vater nimmt ihn an, erklärt ihn wieder zu seinem Sohn. Und dann ist das Erste, was der Vater sagt, nachdem er gewaschen und wieder gekleidet ist: Freunde, jetzt wird gefeiert! Und dann schmeißt er eine Party, die ist so krass. Dann kommt nämlich der Bruder von diesem verlorenen Sohn nach Hause vom Feld und er hört schon von Weitem die aufgedrehten Bässe und wie laut das da ist und dass da so viele Menschen da sind. Und er denkt sich, was ist hier los? Hier stimmt irgendwas nicht, ja? Und dann erkundigt er sich, er geht gar nicht rein, erkundigt sich und sagt, hey, was ist da los? Und dann sagen sie ihm, hey, dein Bruder ist wieder da und dein Vater hat jetzt das beste Rind geschlachtet und jetzt feiern die da und genießen das Leben. Und der war so angepisst. Ich sag das jetzt mal so salopp, weil es ist wirklich so. Er ist da und denkt sich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese verräterische Kröte, die einen Großteil von unserem Vermögen durchgebracht hat, kommt nach Hause und mein Vater, ja, ist auch nicht mehr der Jüngste, ist er jetzt vielleicht dement oder was auch immer, ich weiß es nicht, schmeißt er eine dicke Party für den, kann doch wohl nicht wahr sein. Hat der sich darüber aufgeregt. Der Vater bekommt das mit, kommt nach draußen und kommt mit ihm ins Gespräch, sagt, Mensch, mein Junge, was ist denn los? Komm doch rein, feier doch, dein Sohn, dein Bruder ist wieder da. Und dann sagt er, das ist doch gerade das Problem. Für den feierst du jetzt. Ich war die ganze Zeit hier, ich war treu, ich habe alle meine Pflichten erfüllt, alles gemacht, was du wolltest, habe mein letztes Hemd gegeben, hier für unsere Familienfarm und du hast mir nicht mal für meine Freunde mal einmal eine kleine Ziege gegeben oder irgendeinen Ochsen, dass ich mal auch eine Party hätte machen können. Und dann sagt der Vater, hey, du warst doch immer hier. Du warst doch immer bei mir. Du bist doch mein Sohn. Alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Du hättest dir doch alles nehmen können. Du hättest feiern können. Du hättest mich gar nicht fragen müssen. Und dann schließt dieses Gleichnis mit dem Satz Matthäus 15, 32. Da sagt der Vater dann, aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Weißt du, das ist der christliche Glaube. Die Überzeugung, dass jeder Mensch so tief von Gott getrennt ist, dass es eigentlich aus menschlicher Sicht keine Hoffnung gibt, keinen Weg, sich zu Gott vorzuarbeiten, keinen Weg, die eigene Schuld, all das, was man verbrochen hat im eigenen Leben, groß und klein, aus der Welt zu schaffen. Es gab keinen Weg. Aber Gott hat einen Weg gefunden, in dem der vollkommene Sohn für uns bezahlt hat, am Kreuz sein Leben gegeben hat und uns damit Freiheit schenken will. Und aus diesem Evangelium, aus dieser guten Botschaft und daraus, dass Menschen gerettet sind, leitet sich Freude ab. Deswegen muss der christliche Glaube ein fröhlicher Glaube sein. Deswegen muss Freude auch Spaß beinhalten, weil Gott nicht einfach nur das Nötigste geschaffen hat, sondern weil Gott uns mit einer verschwenderischen, großzügigen Liebe liebt. Okay, zweiter Gedanke. Spaß macht Freude unverkrampft. Wir lesen mal wieder eine meiner Lieblingsbibelstellen aus 1. Timotheus 4, 1 bis 3. Und schaut mal, mit welchen Superlativen dieser Text eingeleitet wird. Paulus schreibt hier, Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in dieser letzte Zeit ist immer die Zeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus und seiner Wiederkunft, die wir erwarten, dass sich in dieser letzten Zeit manche von Gott abwenden werden. Und jetzt kommt's, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflischen Lehren glauben. Wow, also wird schon gut eingeleitet. Falsche Propheten, teuflische Lehren. Also krasser kannst du es ja nicht ausdrücken. Aber Paulus ist noch nicht fertig. Diese Verführer sind durch und durch verlogen. Ihr Gewissen haben sie zum Schweigen gebracht. Und du denkst dir schon, boah, was wird er jetzt sagen? Was sind das für Leute? Was machen die? Das muss irgendwie die übelste Perversion sein. Mord und Totschlag. Ganz schrecklich alles. Irgendwie gottlos. Und dann sagt er Folgendes. Sie verbieten zu heiraten oder bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt. Also ich hätte ja was anderes erwartet, wenn ich ganz neutral diese Einleitung gelesen hätte. Falsche Propheten, teuflisch, durch und durch verlogen, Gewissen abgestumpft. Ich hätte gedacht, boah, jetzt kommen die übelsten Gelage, Betrug, Mord, Ausbeutung, Perversion. Das wird jetzt gleich genannt. Aber nein, so eine trockene Frömmigkeit, eine lebensfeindliche Haltung von Christen, das ist das, wogegen Paulus hier vorgeht. Der James Henley Thornwell, das war ein Theologe im 19. Jahrhundert, der hat das mal so auf den Punkt gebracht, was wir auch im Neuen Testament immer wieder sehen. Er sagte, die gute Botschaft von Jesus wird ständig zwischen zwei Dieben gekreuzigt. Gesetzlichkeit auf der einen Seite und Gesetzeslosigkeit auf der anderen Seite. Also falsche Frömmigkeit und falsche Freiheit. Und tatsächlich ist das Neue Testament voll davon, dass die Apostel immer gegen diese beiden Strömungen vorgehen. Die einen, die einfach überhaupt keine Regeln mehr gelten lassen wollten, die sagten, oh, wir sind jetzt frei in Christus, wir sind befreit und Gnade ist sowieso unser Lebensstil, also dürfen wir jetzt auch leben, wie wir wollen, alles ist doch von Gott und also alles, was ich irgendwie empfinde und was ich mir wünsche und wonach ich Begierde habe, das darf ich mir auch holen, das ist doch die neue Freiheit. Und das war die eine Sache, gegen die die Apostel immer aufgestanden sind, sagen, nein, nur das, was Christus gut findet, ist auch Freiheit am Ende für den Menschen und wird auch den Menschen dienen. Aber das andere war auch, wenn Leute nur so asketisch leben wollten und nicht mehr heiraten, nicht mehr lecker essen wollten, wenn sie zu verkrampft wurden und irgendwie sich auf äußerliche Dinge mehr gestützt haben in ihrem Glauben als auf ihre Beziehung zu Jesus, dann hat er auch gesagt, nein, das geht nicht, ist teuflisch. Wow, spannend, oder? Also Lebensfeindlichkeit ist für Jesus auch kein Spaß. Ist für Gott auch kein Spaß. Der möchte, dass wir ein authentisches Bild vom Reich Gottes abgeben in dieser Welt. Und übrigens, beide Formen falschen Glaubens rauben uns die Freude. Verstehst du, so eine falsche, verkrustete Frömmigkeit, die tötet die Freude sofort. Und falsche Freiheit, die fühlt sich am Anfang gut an, aber die tötet die Freude nach und nach und nach und nach. So wie der verlorene Sohn. Am Anfang hat der so viel Spaß gehabt. Am Anfang hat der so eine Freiheit erlebt. Und am Ende hat der nichts mehr gehabt. So, deswegen wollen wir als Christen auf eine gesunde Art und Weise Freude haben, die Spaß beinhaltet. Nein, nicht immer, nicht in jeder Situation. Ja, es gibt auch Momente, wo wir weinen. Es gibt Momente, wo wir trauern. Der Buch der Prediger im Alten Testament sagt das so deutlich, ja, weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. So, es muss natürlich irgendwo reinpassen, aber grundsätzlich ist der christliche Glaube ein fröhlicher Glaube. Übrigens wurde sogar Jesus schon dafür kritisiert, dass er zu viel feierte. Er sagte das selber, Matthäus 11, 19, der Menschensohn, er meint sich, ist gekommen, er isst und trinkt und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer. Weil Jesus mit Menschen aß, weil er feierte, weil er das Leben genießen konnte und oft seine Gottesdienste in fröhlicher Runde beim Essen veranstaltet hat. Einmal kommen auch Leute zu Jesus und sagen, hey, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht? Mal ein bisschen Verzicht. Und Jesus sagt so, ja, die Antwort kann ich euch geben. Das liegt daran, dass ich hier bin. Ja, sagt er, ich bin wie der Bräutigam für die hier. Ja, der Bräutigam Gottes für die Braut, die das Volk Gottes ist. Und wenn ich da bin, dann muss man feiern. Dann muss man sich freuen. Ich gebe so viel Grund zum Leben und zur Freude. Sagt, und dann gibt es auch Zeiten, da werde ich wieder weg sein, werde ich nicht mehr leibhaftig auf diesem Planeten sein, dann dürfen sie auch fasten, dann sollen sie auch fasten. Aber nicht jetzt, jetzt wird gefeiert. Ich mag das. Und übrigens, Jesus hatte auch Humor. Ist euch das klar? Seine Sprüche, die er drauf hatte, wenn er gepredigt hat, ne? Ihr seht den Splitter im Auge eures Bruders, mit der Pinzette geht ihr daran, ne? Aber ihr habt selber den Balken in eurem ganzen Gesicht. Ey, was für ein Spruch, oder? Oder er sagt einmal, hey, ihr kleinen Korinthenkacker, Ihr siebt die Fliegen aus, aber ihr verschluckt Kamele. Also die Kleinigkeiten, irgendwo, die findet ihr, das Haar in der Suppe findet ihr, aber in den großen Dingen, die Gott wichtig sind, das geht euch, ja, ich weiß nicht, da rein, da raus. Das kann doch nicht wahr sein. Oder auch dieser Spruch mit dem Kamel, das durchs Nadelöhr geht. Eher ein Kamel durch dieses kleine Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Also ich finde schon, dass Jesus auch mit Humor und Spaß bei der Sache war. Guck mal, es gibt eine Stelle, die ich da besonders feiere, in Nehemia 8. Nehemia ist ein Buch im Alten Testament. Ich erkläre ganz kurz den Hintergrund. Volk Israel, die Juden waren lange im Exil gewesen. Dann waren sie so in Wellen nach Hause gekommen, in ihre Heimat, in ihr angestammtes Land. Und dann haben sie angefangen, die Städte aufzubauen, den Tempel aufzubauen. Jerusalem war aufgebaut als Hauptstadt. Aber es gab immer noch keine funktionierende Stadtmauer. So, und Nehemia war ein hoher Beamter am persischen Königshof. Er kriegt das mit und er spürt da eine Berufung, das werden wir jetzt ändern. Und er geht dahin, mit Gottes Hilfe baut er wirklich innerhalb von kürzester Zeit mit dem Volk die Stadtmauern wieder auf. Und dann passiert etwas Interessantes. Das wird so in den ersten 7 Kapiteln dieses Buches nämlich beschrieben. Und dann kommt das Volk zu Nehemia und den geistlichen Führern und sie sagen, hey, die Stadt ist aufgebaut. Ich glaube, jetzt sollten wir unser geistliches Leben wieder aufbauen. Wir müssen wieder wissen, wie das mit Gott alles ist. Und dann sagen sie, holt doch mal die Bibel raus. Holt doch mal die Tora raus und lest uns vor, wie Gott sich die Beziehung mit uns vorstellt, wie er sich vorstellt, wie wir leben sollen. Und dann machen die das und lesen einen ganzen Vormittag, 6 Stunden lang, lesen die Bibel. Und am Ende heulen die alle im Volk. Die flennen wie die Schlosshunde. Warum? Weil die merken, wie weit sie sich von Gott entfernt hatten. Weil die merkten, wie vieles eigentlich nicht mit der Bestimmung Gottes in ihrem Leben zusammenpasst. Dann haben die geheult. Und dann steht Nehemia auf mit Esra und den anderen und sie sagen, hört auf zu flennen, Freunde. Heute ist kein Tag zu heulen, heute ist ein Tag, sich zu freuen. Ich mag das, wo du eigentlich denkst, Mensch, ist doch eine gute Sache, wenn die Leute Sündenerkenntnis haben und jetzt umkehren und so. Das kommt auch im nächsten Kapitel, aber es ist interessant. Die haben sich nämlich am ersten Tag des 7. jüdischen Monats befunden und das war der Auftakttag für die Festsaison. Und ich finde das interessant, wie ernst das die Führer des Volkes genommen haben, zu sagen, nee, Freunde, jetzt beginnt die Festzeit, jetzt wird nicht geheult, jetzt wird gefeiert. Und dann sagt er, backt jetzt Kuchen, ladet Freunde ein, jetzt wird gefeiert. Und dann sagt Nehemia 8, Vers 10, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich liebe das, oder? Und dann war später auch Zeit für Buße. Also Gott ist das wichtig, dass Feiern und sich freuen wirklich zu seinem Reich gehört. Deswegen gab es diese ganzen jüdischen Feste und egal wie es drumherum aussah, das sollte gemacht werden. Letzter Punkt, letzter Gedanke. Freude macht Spaß gesund. Wir haben gesagt, Freude macht Spaß. Spaß macht Freude unverkrampft, haben wir gesagt. Und jetzt sagen wir, Freude macht Spaß gesund. Epheser 5, 3 bis 4 lesen wir, weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, das ist also jede Art von Sexualität außerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend ist es für euch, schmutziges, dummes und anzügliches Gerede unter euch zu haben. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Und ich meine, das ist doch eine Wahrheit, da muss man jetzt nicht lange die Sachen illustrieren. Jeder von uns weiß, dass Spaß auch wehtun kann, oder? Einfach, manchmal, weil es einfach dumm ist. es ist nicht lustig, aber auch manchmal, weil es verletzt, weil es Menschen ausgrenzt, weil es die Schwächen von Menschen in den Mittelpunkt stellt, weil es aus einem Herzen kommt, was eigentlich gar nicht wirklich mit Freude gefüllt ist, sondern irgendwo so beißend, mit Wut, mit Überheblichkeit, mit Erniedrigungsgedanken. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon mal verletzt wurdest durch Dinge, die eigentlich lustig sein sollten. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass du schon Menschen verletzt hast durch Dinge, die eigentlich lustig sein sollten. Habe ich ein paar Leute, die sich da mit mir solidarisieren? Also ich musste ganz schön viel üben mit meinem Humor. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, warum bist du manchmal, selten, aber immerhin manchmal in Predigten lustig? Ich sage, naja, ich war einfach schon 100.000 Mal nicht lustig. Ja, das ist einfach die Übung, die es irgendwo gemacht hat. Also wir kennen das, oder? Was da in uns auch schlummert und dass wir Dinge auch lernen müssen, mit Humor umzugehen und so weiter. Und das ist natürlich nicht die Sache, die wir wollen. Wir wollen keinen Humor, der eigentlich lästern ist oder Zynismus oder Beschämung für andere Menschen. Ich glaube aber, die Freude am Herrn, die heiligt auch unseren Spaß. Die heiligt unsere Entspannung, die heiligt unsere Auszeiten, die heiligt unsere Urlaube, die heiligt unsere Familienfeste. Und gleichzeitig möchte ich an der Stelle aber auch mal eins sagen, wenn ich das mal so sagen darf, wir Christen werden schon manchmal von anderen Leuten auch so wahrgenommen, dass wir nicht die Lustigsten sind. Ich sag's mal ganz vorsichtig, okay? Und ich weiß auch nicht, dass also Christen auch, oh, jedes Mal, wenn irgendwas gesagt wird, was so halbwegs von der Norm abweicht, oh, ob und das so, ich weiß nicht, ja? Und ich will mal so sagen, hey, wenn wir sagen, wir wollen die Freude am Herrn und damit auch den Spaß, der diese Freude bringt, dann brauchen wir auch so eine Atmosphäre, wo wir gnädig miteinander umgehen. Wo wir sagen, hey, man darf Spaß machen und man darf auch mal daneben liegen. Es darf auch mal Momente geben, wo wir uns entschuldigen müssen, wo wir lernen, wo wir eine neue Form entwickeln. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich nicht nur Freude, sondern auch Spaß in seinem Leben haben will, dann wird es immer wieder auch Momente brauchen, wo man nachjustieren muss. Und dann wird es immer wieder auch eine Atmosphäre brauchen in unseren Familien und in unseren kleinen Gruppen, in unseren Gottesdiensten, wo man auch vielleicht mal sagt, boah, gut, jetzt bin ich übers Ziel hinausgeschossen, Leute. Sorry, es tut mir leid. Ja? Aber ich glaube, wir brauchen diese Atmosphäre, dass wir so eine gewisse Lockerheit da haben. Freude macht Spaß. Und Freude und Spaß machen sich gegenseitig gesund. Freude und Spaß machen sich gegenseitig sichtbar, erlebbar, unverkrampft und auch gesund. Und weißt du, vielleicht wäre gerade so ein Humor, eine Fähigkeit, auch echt Vergnügen, Freude feiern zu können, das müsste eigentlich so eine Grundeigenschaft sein, die uns Christen von anderen Menschen in diesem Land und in dieser Welt unterscheidet. Dass man bei uns eine positive Art von Freude, eine positive Art von Spaß, eine positive Art von Feiern erlebt, die Menschen nicht können. Ich bin bis heute noch stolz darauf, dass in meiner Abi-Zeit auf den Abi-Partys mir die Leute immer das gesagt haben, wirklich schon stockbesoffen und dann zwischen Lachen und Heulen manchmal, weil dann all die Dinge rauskamen, die die Leute eigentlich so belastet haben und so. Und Öli, wie kann das eigentlich sein, dass du mehr Spaß hast als wir alle, obwohl du überhaupt nichts getrunken hast und so. Ich sag, tja, wir können ja mal drüber sprechen, aber das war dann meistens nicht mehr so gut möglich. Aber das wäre doch so, so cool, wenn das unser Markenzeichen wäre. Eine gesunde Art und Weise der Freude und des Spaßes, die man genießen kann. Amen. Ich fände das richtig stark. Ich will zum Schluss kommen und ich will dir das vielleicht mal mitgeben. Will dir das mitgeben, diesen Gedanken, wo kannst du Freude ganz konkret leben? Wo kann der Schatz zur Münze werden in deinem Leben? Wo kann das prall gefüllte Konto die Karte sein, mit der das auch in den Alltag übersetzt wird? Und ich will dir mal wirklich bewusst ein paar Gedanken mitgeben als Familien. Ich glaube, dass alle eure Kinder so aufwachsen sollten, dass Spaß in eurer Familie da ist, dass Abenteuer in eurer Familie da ist, dass man feiern kann in eurer Familie. Weißt du, ich glaube genau das Gegenteil von den Zeugen Jehovas. Ich meine sowieso in den meisten Sachen, aber ganz besonders, wenn es um das Thema Geburtstag geht. Hey, Geburtstage sollten für uns Christen göttliche Feiern sein. Wir glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat, der seinen Geburtstag feiert. Wir glauben, dass Gott ihn auch wunderbar gemacht hat, dass er ihn so wollte, wie er ihn gemacht hat, dass er eine Bereicherung sein soll für dieses Universum. Und wenn dieser Mensch noch Christ ist, dann glauben wir, dass Gott ihn gerettet hat. Es gibt Grund zur Freude. So etwas muss doch gefeiert werden. Hey, überlegt euch doch mal, wie ihr eure Geburtstage feiert, sodass Menschen sich auch gefeiert fühlen von Gott, eure Kinder. Und auch die Kinder, feiert eure Eltern. Macht nicht erst eine halbe Stunde, bevor die Eltern aufstehen, noch den Gutschein. Wir waren alle da. Wir haben es alle gemacht. Aber man könnte ja auch schon sich vorbereiten vielleicht. Ich will dich so ermutigen, dass du Freude, Spaß, das Leben auch zu genießen, zu einem Wert in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie und auch in dieser Kirche machst. Ja. Und mach dir Gedanken, wo das nicht ist. Ich will dir eigentlich erst ein einziges To-Do mitgeben, in Familien, in Freundschaften, in kleinen Gruppen. Hey, sucht euch ein Datum aus und dann nehmt die Botschaft von Nehemia mit. Jetzt wird nicht geflennt, jetzt wird gefeiert. Backt Kuchen, grillt Fleisch, macht Tofu, ist mir doch egal, wie ihr euch esst. Macht Musik an, plant doch mal einfach eine Feier. In euren Familien, in euren Kleingruppen, in eurem Freundeskreis. Plant doch eine Feier, ladet Menschen ein. Und ganz besonders, wenn ihr Leute kennt in unserer Kirche, wo ihr denkt, boah, da ist eine Familie, die müssten mal wieder feiern, die brauchen mal wieder Leben, aber eigentlich können die sich das nicht leisten. Hol dein Geld raus, gib einen Umschlag anonym ab über irgendwen, aber sorge auch dafür, dass andere feiern können. Oder wir wollen die nicht vergessen. Denen, die irgendwo schlechter gestellt sind. Freude macht Spaß. Blaise Pascal, dieser Mathematiker, überlegt gerade, 17. Jahrhundert, glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher, französischer Mathematiker. Wisst ihr, wie der sich bekehrt hat? Der hatte eine Begegnung mit Gott in der Nacht. Und diese Begegnung hat sein Leben für immer verändert. Da ist dann, das könnt ihr mal googeln, er hat sich in dieser Nacht aufgeschrieben, was er da erlebt hat. Das ist das sogenannte Le Memorial de Pascal oder so auf Französisch. Aber auch wenn ihr einfach nur Blaise Pascal googelt und die Wikipedia-Seite sucht, dann werdet ihr das finden. Er hat sich aufgeschrieben. Erstmal sagte er, in einem bestimmten Zeitraum in dieser Nacht, da war plötzlich Feuer. Und dann Freude, 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 Tränen der Freude. Und ich habe diesen Gott kennengelernt, der nicht ein Gott ist der Wissenschaftler, der Philosophen, sondern ein Gott, der mir begegnet. Und ein Gott, von dem ich bis jetzt nur vieles theoretisch gehört habe. Aber jetzt ist er in meinem Leben durchgebrochen. Und er hat dann gebetet und gerungen und die Sündenvergebung gesucht. All diese Dinge, die zum Glauben gehören. Und er hat diese Erfahrung nie vergessen können. Deswegen hat er dieses Memorial, was er sich aufgeschrieben hat, hat er in seinen Mantel eingenäht. Das wusste gar keiner. Aber einer seiner Diener hat das gefunden, nachdem er gestorben war, wo er sich diese Erfahrung der Freude, die er aufgeschrieben hat, einfach immer wieder, er wollte das an seinem Körper tragen. Und das ist der christliche Glaube. Und hier ist die Stelle im Gottesdienst, die wir jeden Sonntag haben. Wir wollen Menschen einladen, die heute da sind und die noch keine Beziehung mit Gott haben, aber die heute merken, dass dieser Gott allein Freude in ihr Leben bringt. Wir wollen dich einladen, ein Kind Gottes zu werden. Das ist das Evangelium, dass du wirklich getrennt bist durch dein Leben von Gott, weil du gelogen hast, weil du Menschen missbraucht hast, weil du Menschen lieblos behandelt hast und ganz besonders, weil du so getan hast, als ob es keinen Gott gibt, nach dem du dein Leben ausrichten solltest. Aber du bist geschaffen für Gott. Alle echte Freude hast du nur in Gott. Und wenn du jetzt nach Hause kommen möchtest, so wie der verlorene Sohn, von dem wir heute schon wieder gesprochen haben, dann ist der Weg dahin, dass du umkehrst, dass du Buß tust, dass du sagst, Gott, ich lag so daneben, dass ich dachte, ohne dich leben zu können. Ich habe so viel konkrete Schuld in meinem Leben, Gott. Ich kenne die Lügen, ich kenne die Lieblosigkeit, ich kenne auch den Humor, mit dem ich Menschen verletzt habe. Ich kenne das Fluchen und das miese und dreckige Reden, was in meinem Leben ganz normal ist, aber es ist nicht für Gott normal. Es gehört nicht dazu, zu einer himmlischen Kultur. Es braucht Vergebung. Du bist getrennt, einfach nur durch deine Worte von Gott. Die reichen völlig aus, Gott muss nicht irgendwelche großen Opfer von dir verlangen oder irgendwelche genialen Akte der Nächstenliebe und sagen, warum hast du das nicht gemacht? Gott kann einfach sagen, warum hast du nicht gescheit geredet? Und deswegen ist Sünde, so wie die Bibel das nennt, eine ernste Sache. So ernst, dass der Sohn Gottes dafür sterben musste am Kreuz. Aber in diesem Kreuz, in dem Blut, das Jesus vergossen hat dort, in seinem Tod und in seiner Auferstehung, ist Versöhnung für dich mit Gott, Vergebung für deine Schuld. Und wenn du heute an diesem Punkt stehst, dass du sagst, ich möchte diese Vergebung für meine Schuld, ich möchte ein Kind Gottes werden, ich möchte auch in die Freude Gottes hineinkommen, dann ist jetzt dein Moment. Wir schließen als Kirche die Augen, auch in Peine, ihr lieben Freunde. Und ich frage, ist jemand da, der heute diesen Schritt auf Jesus zugehen möchte? Mach das nicht leichtfertig. Weißt du, wir wollen nicht irgendwie Skalpe sammeln und sagen, boah, wieder einer, der sich gemeldet hat, interessiert uns gar nicht. Wenn du wirklich merkst, dass der Heilige Geist an deinem Herzen dran ist und wenn du nicht rumspielen willst mit Gott, sondern wirklich dich, wirklich für ihn entscheiden möchtest und ihn zum Herrn deines Lebens machen möchtest, wirklich dein Leben nach ihm ausrichten möchtest, dann ist das heute der Moment, dich für ihn zu entscheiden. Sonst nicht. Sonst nicht. Das mit Gott ist viel zu heilig, viel zu wertvoll, als dass das irgendwie so eine Sache ist, die du nur uns zuliebe machst oder die du gar nicht so meinst. Aber wenn du heute da bist und du merkst, dieser Schritt ist für mich dran, ich brauche Vergebung, ich will Vergebung, ich will auch diesen Jesus als Herrn meines Lebens, komm, dann darfst du jetzt deine Hand heben und mir ein Zeichen geben. Gerade in diesem Moment. Du wirst damit nicht Gemeindemitglied, du wirst damit, gehst keinen Vertrag ein, du wirst auch nicht nach vorne gerufen. Es ist einfach ein Zeichen für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ist jemand da, der heute diese Entscheidung treffen möchte? Ich warte noch kurz, auch in Peine. Du darfst gerne heute diese Entscheidung treffen. Okay, ich sehe erstmal keine Hand, aber wir beten trotzdem dieses Gebet, dass Menschen mitsprechen können, wenn sie Jesus in ihr Leben einladen wollen. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte mach mich zu deinem Kind. Bitte erfüll mich mit deinem Heiligen Geist und auch der Freude, die der Heilige Geist bringt. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Ich will noch kurz beten für diejenigen, die sagen, boah, Freude am Herrn. Mir ist nicht danach zumute gerade. Du musst dich nicht melden, aber mach dein Herz bereit zu empfangen. Vater im Himmel, ich bete für die Menschen, die gerade leiden, krank sind, traurig sind, Niederlagen haben hinnehmen müssen in ihrem Leben. Ich bete, dass du sie frei machst, Herr. Ich bete, dass du neu die Freude am Herrn in ihrem Leben freisetzt, Herr Jesus. Ich bete, dass du sie tröstest, dass du ihre Wunden verbindest. Ich bete auch für Menschen gerade jetzt, dass körperliche Heilung geschieht. Du bist der Gott der Freude. Du bist der Gott der ungetrübten Freude. Du bist der Gott, der jeden Menschen geheilt hat, der zu ihm gekommen ist, Herr Jesus. Und du bist auch der Gott, der heute Wunder tut. Und wir laden dich ein, jetzt wirklich Menschen zu begegnen, Herr, deren Lage aus menschlicher Sicht hoffnungslos ist. Aber sie ist nicht hoffnungslos bei dir, Herr. Herr, wecke jetzt Glauben. Schenk auch so diesen Wunsch wirklich, dass Menschen gesund werden wollen, in ihrer Seele, aber auch in ihrem Körper, Herr. Im Namen Jesus, Herr, berühre sie jetzt. Verändere ihr Leben, ihr Schicksal durch deine Kraft, Herr. Dir zur Ehre. Amen. Amen. Hey.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.